Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin auf, nicht mehr superlevel.de, wir sind umgezogen auf unsere eigene Domain, ihr findet uns jetzt unter insertmoin.de und das hat ganz einfache Gründe, die überhaupt nichts mit Streit oder irgendwas zu tun haben. Wir haben uns mit Fabo zusammengesetzt und haben einfach überlegt und geplant, wie es mit Superlevel und mit Inside Moin weitergeht. Und waren uns einig, dass das vielleicht im Podcast auch ganz gut tun würde, auf eine eigene Domain zu ziehen. Wir haben diese Jahre sehr genossen jetzt bei Superlevel. Wir haben auch überhaupt keinen Streit. Wir werden auch weiterhin viel mit den Leuten zusammen unternehmen. Wir werden auch weiterhin viele davon einladen, gerade wenn es um Indie-Themen geht. Und eine Podcast-Freundschaft mit Indie-Fresse natürlich weiter aufrechterhalten. Also kein Grund zur Sorge oder zur Beunruhigung. Sorry an der Stelle auch für die etwas holprige Serverumstellung. Das läuft leider immer nicht so ganz so glatt, wie man sich das gerne vorstellt. Ihr habt es vielleicht gestern schon gemerkt, auf euren iPhones war auf einmal kein Platz mehr oder auf euren Android-Geräten oder die neue Folge ist vielleicht nicht pünktlich aufgetaucht im Podcatcher. Das hat ganz einfach die Serverumstellung hat ein bisschen Schuld daran. Wir haben die ganzen Folgen rübergezogen auf unseren neuen Server. Und der Podcast-Feed muss dann natürlich geupdatet werden. Wir haben die Anzahl der Folgen erhöht auf 99. Ihr könnt also jetzt immer die letzten 100 Folgen zurückblättern im Podcast-Feed. Und was wir nicht bedacht haben oder was wir auch nicht wussten, dass manche Podcatcher dann denken, oh, Inside Moin hat 99 neue Folgen im Programm. Und wenn ihr da einen Auto-Download angeschaltet hattet, dann hat er fleißig angefangen, diese Folgen zu ziehen. Und wenn das ein paar tausend Leute gleichzeitig machen, könnt ihr euch vorstellen, wie da der Server reagiert. Also nicht wundern, wenn die Seite gerade noch ein bisschen langsam ist. Vor allem am Sonntag hatten wir das Problem, jetzt am Montag heute, zu Zeitpunkt der Aufnahme wird's ein bisschen besser. Ich hoffe, dass sich das jetzt im Laufe der nächsten ein, zwei Tage beruhigt. Wenn ihr das merkt, stellt einfach den Auto-Download kurz ab oder markiert alles als gelesen. Dann sollte es ab morgen auch wieder normal funktionieren, hoffentlich. Falls ihr den Podcast noch nicht gesehen habt, den neuen, brauche ich euch auch nicht erzählen, wie die neue Podcast-URL lautet. Aber zur Sicherheit insertmoin.de/podcast, da könnt ihr den Podcast abonnieren. Kleine Neuerung wird dann auch jetzt sein, dass wir Gästelisten anbieten. Das war zum Beispiel was, was wir auf der Superlevel-Seite technisch nicht so implementiert gekriegt hatten, weil wir ja erst später dazu kamen nach dem Redesign. Ihr werdet jetzt also immer auch sehen, wer zu Gast ist bei den Podcasts. Das macht ja immer einen großen Teil auch aus unserer Podcasts und Leute, die dann zum Beispiel öfter dabei sind, was zum Beispiel gestern Robert Glashüttner von FM4, könnt ihr dann auf diesen Gästenamen klicken oder Kuro von Gameswelt, klickt ihr einfach auf den Namen und seht dann eine Archivansicht mit allen Folgen dieser Gäste. Da sind jetzt noch lange nicht alle Gäste dabei, weil wir das bei Superlevel eben nicht taggen konnten oder das dort nur in den Tags irgendwie untergegangen ist. Werden wir jetzt fleißig dran arbeiten, diese Podcast-Folgen nach und nach mit den Gästen zu markieren, so dass dieses Archiv dann auch wächst und dann wird es auch schöne Möglichkeiten geben, dass man vielleicht sehen kann, welcher Gast war am häufigsten da pro Jahr und so weiter. Also so ein bisschen die Statistik-Nerds unter euch werden da vielleicht auch ihre Freude dran haben. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis wir die ganzen Folgen importieren. Apropos importieren, wir werden auch versuchen, die ganzen Breakfast at Manu Spiels Folgen, also Folge 1 bis 500 irgendwas zu importieren, hat jetzt nicht die höchste Prio, aber wird natürlich auch passieren, dass wir die dann nach und nach nachziehen und auch dort steht dann wieder das Gäste-Tagging an. Also es gibt viel zu tun. Wir freuen uns drauf, 2015 auf unserer eigenen Seite laufen zu können und wir hoffen natürlich, dass ihr uns weiterhin treu bleibt. Wenn ihr Fragen oder Probleme noch habt, schreibt einfach in die Kommentare oder an manu@insertmoin.de oder michael@insertmoin.de oder daniel@insertmoin.de oder bei technischen Schwierigkeiten auch an stefan@insertmoin.de. Stefan, der uns da bei diesem Import der Daten wahnsinnig geholfen hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber jetzt will ich euch gar nicht länger zu texten mit Interna und Organisatorischem, sondern wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge über Captain Toad zusammen mit Carsten Göhrig von Spiegel Online. Tschüss, bis morgen. Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und ihr hört den wohl täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Jetzt neu auf insertmoin.de. Wir haben heute einen Gast, den ich mir schon zu Superlevel-Zeiten schon länger gewünscht habe und jetzt hat's endlich geklappt. Guten Morgen, Carsten.
Ja, hallo, schöne Grüße aus Hamburg hier.
Dein Name
Ja.
Carsten Göring, der kommt dem einen
Carsten.
oder anderen wahrscheinlich vielleicht bekannt vor, wenn man zum Beispiel diese kleine journalistische Seite Spiegel Online schon mal besucht haben mag. Da bist du so ein bisschen zuständig für die, also nicht alleine, aber für die Spiele-Reviews, oder? Also dein Name taucht dort öfter mal auf.
Ja, ich habe da ein ziemliches Abo drauf auf die ganzen Geschichten. Ich mache das jetzt seit letztlich 7, 8 Jahren da regelmäßig für die. Ich glaube, ich bin dann in Sachen Spiele einfach der Blitzableiter, damit auch mal andere Leute beschimpft werden, außer der Redaktion selbst.
Ich wollte gerade
Haben sie
sagen,
mich, glaube ich,
du bist
dafür
sowas.
geholt, um mich, damit ich, damit sie noch jemanden haben, der keine Ahnung von irgendwas hat. Also der Mensch, der keine Ahnung von Spielen hat bei Spiegel Online, das bin unter anderem ich.
Wenn man den Kommentaren glauben mag. Ich wollte gerade sagen, du bist
Genau.
sowas wie der Trollbeauftragte von Spiegel Online, oder? Steht auf deiner
So ungefähr, ja,
Visitenkarte
die
wahrscheinlich,
dürfen
ja.
sich alle an mich wenden oder das Forum vollschreiben.
Das ist man aber als Online-Journalist gewöhnt, oder? Also das juckt dich sowas noch oder geht es einfach links runter? Wie gehst du damit um?
Es nervt. Es nervt schlicht. Es ist halt eine Mischung aus langweilig auf Dauer, weil das jetzt ja auch einfach seit Jahren so geht und gleichzeitig trotzdem auch beleidigen. Und natürlich gibt es Sachen, die jucken mich, ganz klar. Also dass das spurlos an einem vorübergeht, ich glaube, das können selbst die hartgesottensten kaum sagen. Also ich finde es schon immer wieder erstaunlich, wie viel Hass einem da entgegenschlägt, obwohl man letztlich über eine eigentlich ganz schöne Sache schreibt. So, und das finde ich schwierig, immer
Ja.
wieder mit umzugehen.
Und je
Versuche
bekannter ein
manchmal auch.
Medium ist, desto wahrscheinlicher ist auch die Quote, oder? Also du schreibst ja für verschiedene Publikationen. Fällt dir das irgendwie auf, dass es in Relation steht zu der Bekanntheit? Oder
Ich sag mal so, bei Spiegel Online ist natürlich das Einzige, wo ich jetzt so ein direktes Feedback habe, also wo über das Forum und auch E-Mail-Adressen halt Leute sich direkt auskotzen können, um es mal auf Deutsch zu sagen. Das andere sind, für die ich schreibe, sind doch eher Printmedien und ja, da ist es dann doch sehr viel gefilterter. Also da kommt, also ich glaube, bis Leute sich aufraffen, einen Brief zu schreiben und den einzustecken, muss schon sehr viel Hass gesammelt sein und das ist doch eher selten, also selten bis gar nicht.
Da ist die Hemmschwelle
Von
einfach
daher,
niedriger
nein.
bei Online, genau.
Ja klar, man schreibt halt einfach schnell was hin und drückt auf Absenden, ohne groß drüber nachzudenken. Das ist, glaube ich, deutlich einfacher als einen Brief zu schreiben. Dann auch noch Geld für Briefmarken auszugeben und dann vielleicht auch noch zum Briefkasten zu gehen. Ja.
Klar. Das Spiel, über das wir heute reden, hast du auch bei Spiegel Online besprochen. Da dürfte wahrscheinlich die Trollquote relativ gering gewesen sein, weil es auch sehr wenig Kritik zu diesem Spiel gibt. Allgemein wird es eigentlich sehr hoch gelobt, oder? Also Captain Toad, Treasure Tracker, hast du da auch irgendwelche negativen Kommentare gekriegt?
Ah, im Forum, das ist ja immer so ein bisschen die Sache. Ich glaube, da Nintendo-Spiele werden grundsätzlich sehr geliebt. Also da gibt es einfach eine sehr große Gemeinde, die finden Nintendo-Spiele einfach super. Und dann gibt es halt die zwei, drei Trolls, die dann das Übliche versuchen. Und da, das ist dann aber eher, wenn ich es jetzt richtig erinnere, war es eher ein Meckern über Nintendo, die seit Jahrzehnten immer das Gleiche machen und ein auch nicht, also das war schon sehr offensichtlicher Trollversuch zu sagen, dass das Toad halt eine langweilige Figur ist und was für Schwächlinge und sowas. Also was man garantiert nicht mehr ernst nehmen kann. Ansonsten glaube ich, waren die Meldungen dazu doch sehr, sehr positiv und erfreut. Und das ist natürlich auch schön, weil es ja auch ein sehr schönes Spiel ist.
Ja, eins der wohl schönsten Spiele 2014, was bei uns aber wahrscheinlich deswegen auch noch gar nicht so aufgetaucht ist in den letzten Listen, aus dem einfachen Grund, dass es in Europa erst am 2. Januar rauskam, was auch immer sich Nintendo dabei gedacht haben mag, das nicht ins Weihnachtsgeschäft zu hieven, dieses wunderbare Spiel, aber ging bei uns so im Jahresendkampf der großen Spiele völlig unter, weil es einfach nicht verfügbar war. Also klar gab es immer mal wieder so Street Dates, die dann irgendwie nicht gehalten wurden, aber so richtig in Erscheinung getreten ist es erst Januar, was ja auch eher ein untypisches, 2. Januar ist jetzt eher ein sehr untypisches Release-Fenster. Wenn, da hat irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm und am Jahresende muss man da wieder schon lange zurückkramen, um sich daran zu erinnern, was dem Spiel eigentlich gar nicht gerecht wird. Gell? Das ist eigentlich echt ein sehr, sehr schönes, sehr einzigartiges Spiel auch so in seiner Form.
Ja, natürlich. Also es ist ein sehr merkwürdiges Datum, aber andererseits, jetzt haben ganz viele Leute, weiß ich nicht, zu Weihnachten eine Wii U geschenkt bekommen, suchen nach Futter und finden gleich dieses neue Spiel. Was letztlich dahinter die Taktik ist, ist erschließt sich mir auch nicht so ganz.
Es kann auch nur sowas Blödes sein wie Lokalisierung.
Aber es ist da und das ist natürlich wunderbar. Aber jetzt verstehe ich dich gerade echt nicht so gut.
Ja, ich meinte nur gerade, es könnte ja auch daran liegen, dass zum Beispiel Lokalisierungen nicht fertig wurden oder so.
Ja, das kann immer sein. Ne? Ich glaube, also englischsprachig ist es ja schon länger draußen, jetzt hier. Ich weiß es nicht. Und vielleicht hat man es auch tatsächlich bewusst aus diesem ganzen Total-Weihnachts-Ding rausgenommen, weil da natürlich andere Titel sich deutlich mehr verkaufen. Und ich weiß nicht, wie. Also dazu ist es ja doch ein sehr nischiges Spiel, sag ich mal. Das glaube ich, da auch im Weihnachtsgeschäft einen sehr schweren Stand gehabt hätte. Von daher ist es ja vielleicht auch eine ganz gute Entscheidung, das Anfang des Jahres rauszubringen, sodass jemand wie ich schreiben kann, eins der besten Spiele oder das neue Spieljahr hat hervorragend begonnen. Das ist ja auch vielleicht eine Taktik zu sagen, hey, das erste Superspiel des Jahres.
Absolut.
Und das gleich am
Da können wir uns gleich einreihen. Magst du, bevor wir jetzt die Lobeshymnen hier losgehen, vielleicht mal kurz erklären, um was es geht, ist jetzt schnell erklärt, was für eine Art von Spiel das überhaupt ist?
Das ist eine lustige Frage, die ich mir auch immer stelle, wenn ich es spiele. Ich habe es eben auch noch mal länger gespielt, damit ich das noch mal in meinen Kopf zurückrufen konnte. Also im Grunde ist es ja ein Super Mario 3D-Spiel ohne Mario.
Und ohne Hüpfen, genau.
Und ohne Hüpfen, ja, genau. Es ist im Grunde es ist eine sehr lustige Konzeption, im Grunde zu sagen, wir nehmen einer Figur alle Kräfte und lassen sie einfach nur so durchs Level laufen. Also um jetzt doch nochmal von vorne anzufangen, es ist basiert halt auf Leveln, die man kennt. Es war, ich verwechsel immer die Namen, da bin ich ganz schlecht drin. War es Super Mario 3D Land oder sowas, ne?
World, genau. Mhm.
Super Mario 3D World. Ich bin inzwischen zu alt, mir ganz zu merken.
Die sollen es anständig durchnummerieren, gefälligst.
Genau, das würde noch schlimmer sein. Es endet wie bei Final Fantasy, wo man dann 15B/3 oder sowas hat. Da komme ich auch nicht mehr hinterher. Um es kurz zu machen, gab es halt da die Level, wo halt Mario gegen Captain Toad, den halt eine kleine Toad-Figur ausgetauscht wurde, die im Grunde nichts anderes machen kann, als zu laufen. Und ab und zu an irgendwelchen Schaltern zu drehen, um sich Wege frei zu machen und letztlich sich irgendwie durch einen relativ komplexen 3D-würfelartiges Level durchzuarbeiten, um am Schluss einen Stern zu finden.
Genau, und das Besondere war ja bei Super Mario 3D World, dass das ja diesen 3D-Effekt vom 3DS genutzt hat, was diese Level sehr räumlich gemacht hat, weil man diese Levelabschnitte auch von allen Seiten wie so ein Würfel drehen konnte. Also der Level hörte wirklich so auf wie abgeschnittene Kante. Also man konnte zwar nicht runterfallen, aber es war ein kleiner Kubus sozusagen, in dem man sich bewegen konnte, auch innen drin reinschauen konnte. Und das hat auf dem 3DS sehr gut gewirkt und daraus haben sie sich gedacht, das ist so eine gute Spielidee, da machen wir doch ein ganzes Spiel draus. Was mich dann persönlich gewundert hat, dass es auf die Wii U gehievt wurde und keine 3DS-Version gemacht wurde. Aber funktioniert auch auf dem großen Screen hervorragend. Auch als ganzes Spiel trägt sich dieses Konzept durchaus. Also ist nicht nur in Super Mario 3D World eine gute Idee gewesen, sondern auch als 70 Level umfassendes Spiel macht es trotzdem genauso viel Spaß. Was ja auf den ersten Blick erstmal verwundert, weil, wie du gesagt hast, diese klassischen Sachen, die Mario kann, also Rennen, Hüpfen, möglichst elegant irgendwie durch den Level manövrieren, das wird ja hier alles weggenommen. Der Toad ist ja wirklich eine lahme Ente. Und er kann einfach nichts. Der kann mal an den Schalter heben, der hat keine Kraft. Selbst wenn man irgendwie mal so einen Schalter findet, an dem man kräftig ziehen muss, muss man den dreimal betätigen. Also auch diese kleinen Anspielungen, dass es so komplette Gegenteil von Mario ist und trotzdem kann er dadurch diese Level manövrieren. Das ist super, super gemacht.
Ja, ich hatte das irgendwie so als, hatte ihn, glaube ich, so als Anti-Mario bezeichnet und ich liebe ihn halt sowieso schon seit Ewigkeiten und habe mich allein schon deshalb wahnsinnig gefreut, dass mal ein Spiel mit ihm rauskommt. Also Toad ist immer die Figur, die ich nehme, wenn ich Mario Kart fahre, weil er dieses wunderbare hämische Lachen hat. Und das findet sich ja jetzt da auch immer wieder. Also es ist ganz, ich bin immer wieder ganz entzückt und lass ihn, doch, er kann eine Sache, er kann ein bisschen schneller rennen, wenn er sich anstrengt.
So ein bisschen, ja, also, wenn er in Gefahr ist.
Also es ist nie die Gefahr, dass er sich, dass man ihn nicht mehr kontrollieren kann, aber auf jeden Fall kann er ein kleines bisschen schneller rennen, wenn man es drauf anlegt.
Ich hab's mal auf Twitter, glaube ich, geschrieben, Toad fühlte sich für mich an wie das wohl am besten oder am meisten polierte Indie-Spiel aller Zeiten. Es hat, finde ich, so diesen Charakter, so durch diese Reduzierung der Fähigkeiten, die man machen kann, entstehen neue Spielmechaniken. Also das kriegt Nintendo ja immer bis zur Perfektion hin. Dadurch, dass du mit dem Kerl nicht mehr hüpfen kannst, entstehen dadurch wieder ganz viele Ideen, was du in diesem Level anstellen musst, um auf eine andere Ebene hochzukommen, wo halt zum Beispiel keine Leiter ist. Ja? Also da gibt's dann Tasten, die dann den Kubus drehen, wie so ein Rubik's Cube, wo sich dann so Plattformen wieder verschieben, damit du die von der unteren Ebene aus erreichen kannst. Aufzüge, Schalter, natürlich die klassischen Rohre, dann musst du manchmal Rohre irgendwie auch umdrehen, dann hast du Glasröhren, durch die du durchflitzt, also alle bekannten Elemente, die wir eigentlich auch aus diesen großen Mario-Spielen kennen, so als Remix. Also das Spiel fühlt sich stellenweise an wie so ein Remix der bekannten Elemente, aber durch die Einschränkungen der Figur wieder in einen völlig anderen Kontext gehoben.
Das ist ganz gut gesagt. Ja, auf alle Fälle, ne? Und es gibt ja auch diese herrlichen Ideen. Ich habe es eben noch mal gespielt mit dem ich hoffe, dass das jetzt kein Spoiler ist, einen der Bosskämpfe zu erwähnen. Aber mit dem Vogel, der seine Schwingen bewegt und dadurch Wind erzeugt und dadurch halt, je nachdem, wie man das Level positioniert, Blöcke hin und her schiebt, um dadurch weiterzukommen. Eine hervorragende Idee und also ganz, ganz simpel gemacht. Man gerät trotzdem ein wenig in Panik, weil man immer versucht, jetzt an die richtige Stelle zu kommen und zu schauen, ob man jetzt wirklich da lang kann oder nicht. Aber das ist so Momente, wo ich denke, so, ja, genau das. Super.
Und dieser Vorwurf, den du vorhin genannt hast, dass Nintendo würde nichts mehr Neues einfallen und die machen immer nur ihre Mario-Spiele. Ich finde, das fand ich bei Mario Galaxy schon albern und bei Mario 64 war das auch schon albern. Also Nintendo schafft es ja dann auch immer, ihre eigenen Spiele neu zu interpretieren und neue Dinge reinzukriegen, die man so vorher noch nicht gesehen hatte. Und auch wenn Captain Toad auf den ersten Blick diese ganzen Grafikelemente, die ganzen Assets, die sind ja alle wirklich recycelt, kann man fast schon sagen. Also sie mussten keine neuen Sachen bauen, die Gegnertypen sind die gleichen. Dieser ganze Stil, der kommt einem super vertraut vor, aber es ist trotzdem so ein Spiel, wie es halt so in der Form noch kein Mario-Spiel war. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen albern, das Nintendo vorzuwerfen. Was man ihnen vorwerfen kann, dass es halt wieder so auf, was den Schwierigkeitsgrad angeht, da sind die Zeiten einfach vorbei, dass man sagen konnte, das war Nintendo-hart. Aber ich finde, es ist bei so einem Spiel auch nicht kriegsentscheidend, ehrlich gesagt, weil du trotzdem dir selber genügend Herausforderungen rausziehen kannst, um alle Sterne zu sammeln oder alle Diamanten zu kriegen, ohne dass es dabei frustig wird. Also ich finde, der Schwierigkeitsgrad ist schon ein Ticken zu einfach, aber es kommt dadurch eben nicht zustande, dass man so in eine Blockade reinläuft oder irgendwie enttäuscht dann das Ding ausmacht oder in die Ecke pfeffert.
Ja, es kommt mir schon ein bisschen entgegen, dieser niedrige Schwierigkeitsgrad. Also es ist,
Du spielst den Kommentatoren aber auch voll in die Hände jetzt.
Ja, das ist Elfmeter, ich weiß. Ja. Nein, ich finde es tatsächlich ganz schön, auch mal entspannt zu spielen. Und das ist so. Doch, das mag ich auch ganz gerne, muss ich zugeben. Mich nicht. Ich muss da nicht mehr dauernd meine Fingerfertigkeit beweisen, sondern möchte mich auch einfach schön unterhalten lassen können, in eine schöne Umgebung versetzt werden und mir das und das auch einfach genießen. Und das kann ich bei dem Spiel sehr gut. Und ich kann mich. Natürlich kennt man das von diesen Nintendo-Sachen. Ja, die Figuren bewegen sich im Takt der Musik, aber es ist natürlich immer wieder schön. Es ist einfach, es ist so wunderschön choreografiert, das Ganze, die Charaktere sind wunderbar.
Absolutes Wohlfühlspiel.
Es ist halt wenig dran, wo ich sage, warum soll, also natürlich kann man sich daran stören und natürlich kann man wieder irgendwie sagen, ja, es ist für Kinder, bla 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 bla. Nintendo funktioniert halt, glaube ich, da doch ein bisschen anders als viele andere Spielehersteller. Ich find immer wieder so, Nintendo ist halt eher ein klassischer Spielwarenhersteller, um jetzt mal so eine komische Begrifflichkeit da zu verwenden. Die machen halt ein Produkt, mit dem man wirklich spielen kann. Die wollen jetzt, da geht es halt nicht um Coolness etc., sondern halt ein rundes Ding, das funktioniert und mit dem im Grunde jeder Spaß haben kann und wie du letztlich auch gesagt hast, dass man ja auch selbst skalieren kann. Also man kann jetzt sagen, oh, ich gehe da durch und dazu gehöre ich manchmal auch, dass ich, wenn ich den Stern in Reichweite habe, mit dem das Level abgeschlossen ist, denke ich, okay, jetzt hole ich mir lieber den Stern, ehe ich es doch noch versemmel. Mhm. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwie so, wenn du den Stern dann hast, denkst du, ja komm, das ging jetzt schon relativ einfach, also versuche ich es doch nochmal und guck mal, ob ich jetzt alle Diamanten finde im Level, ob ich alle, was weiß ich, irgendwie es doch schaffe, die Gegner was sind es diesmal, irgendwelche Rüben zu bewerfen.
Ja, und es gibt ja auch so Achievements, also jeder Level hat ja quasi noch so eine zusätzliche Herausforderung, da steht dann drauf, schaffe den Level innerhalb von 4 Minuten oder betätige die Schalter nur 3-mal, ja, um sich quasi noch zusätzliche Aufgaben zu machen. Und es gibt ja auch wahnsinnig viel Zusatzinhalt noch, also diese Story-Level, wenn man die durch hat, werden auch noch so Bonus-Level, da brauchen wir jetzt gar nicht verraten, was. Das ist auch noch ein schöner Moment, wenn man das dann entdeckt, wo die, was das für Level sind. Aber da gibt's jede Menge Zusatzinhalte. Man kann dann zum Beispiel auch noch so besondere Level freischalten, dass du 4 verschiedene Figuren gleichzeitig hast und du darfst keinen von denen verlieren. Ja, mit dieser Verdopplungsgeschichte, mit diesen Kirschen zum Beispiel. Und dann musst du kannst den Level dann auch nur schaffen, wenn du alle 4 hast. Und in dem normalen Level-Modus macht's auch nicht, wenn du nur mit einem Toad irgendwie ankommst. Also da gibt's dann schon so noch so Schwierigkeitsgrade, um das freizuschalten für absolute Completionists. Gibt's da genug zu tun auf jeden Fall.
Ja, und spätestens dann wird es halt auch ein bisschen albern mit dem Höhe, und so weiter. Niedriger Schwierigkeitsgrad, weil dann wird es schon, fand ich, wenn du tatsächlich alles finden willst, da sind schon ganz knackige Sachen dabei, wo es dann ja auch wieder nicht nur aufs Durchlaufen, sondern es kommt ja auch sehr viel auf Timing an. Also, und da ist es ja dann doch auch wieder ein Mario-Spiel, dass du ganz anders, aber trotzdem mit einem sehr genauen Timing irgendwo durch musst.
Absolut, ja. Gerade in den späteren Leveln ist es enorm wichtig, ja. Und man schafft, die letzten Level werden auch erst freigeschaltet, wenn du wirklich viele von den Diamanten gesammelt hast. Also da musst du schon, man muss schon nochmal zurück, wenn man am Anfang nur durchgelaufen ist, muss man schon nochmal in die ersten Kapitel zurück und da nochmal versuchen, ein paar Diamanten freizuschalten, um dann hinzukommen. Ja. Also ich fand's genau richtig. Und es ist auch absolut fair. Wenn du einen Diamanten mal erwischt hast und du stirbst zwischendurch, dann hast du ihn auch. Also du musst es dann nicht nochmal und nochmal und nochmal machen. Solange du den Level dann abschließt, darfst du den auch behalten. Also es will absolut kein Dark Souls oder sowas sein. Es ist sehr fair. Gab es denn irgendwelche negativen Aspekte? Also das Einzige, was mich extrem genervt hat, ich glaube, das Spiel kann man, glaube ich, jedem Spielertyp irgendwie empfehlen, der nicht irgendwie zu ungeduldig ist. Aber das Einzige, was mich extrem genervt hat, ist, auf die Wii U zu pusten. Ich will einfach keine Spiele, wo ein Blase-Element eingesetzt wird. Das hat mich auf dem 3DS und auf dem DS irgendwie schon genervt, in die Panflöte bei Zelda reinzupusten in der Straßenbahn, die ich dann beschämt zugeklappt habe. Und jetzt gibt's halt so Plattformen mit so einem Propeller, die du nur aktivieren kannst, wenn du auf deine Wii U pustest. Und das finde ich so albern immer.
Das ist richtig. Bin ich auch kein großer Freund von. Und ich, solange ich alleine in einem Zimmer bin, mache ich das. Ansonsten ist es mir auch etwas unangenehm, weil mich meine Frau dann auch eher schräg anschaut, was ich da jetzt eigentlich wieder mache. Ich kenne auch diese Straßenbahn- bzw. S-Bahn-Momente mit dem DS, wo du denkst, ich fange jetzt nicht an, mit meinem Gerät zu reden.
Ja, genau.
Wobei, ich fand das jetzt nicht so.
Es gibt nicht so viele Level.
Ja. Es kommt eher selten vor. Von daher fand ich das nicht so störend. Ich glaube, was mir wieder aufgefallen ist, ist so dieser. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt Grundfehler oder sowas der Wii U nennen kann. Also diese die zwei Bildschirme. Mhm. Also wenn ich es am Fernseher spiele, ertappe ich mich doch sehr, sehr oft dabei, dass ich dann irgendwann tatsächlich nur noch auf das Pad schaue. Mhm. Und
weil da ist der Level gespiegelt. Also
weil der halt gleichzeitig da drauf läuft. Also es gibt nur sehr selten diese Momente, wo du, wenn du Schalter drehst, dann leuchtet, also kommt quasi auf dem Pad ein Rad auf, wo du mit dem Finger dann drehen kannst. Ansonsten läuft halt genau das Gleiche auf dem Fernseher und auf dem Pad. Und das hat wenig mit dem Spiel selbst zu tun, weil das habe ich auch bei anderen Spielen, dass es mich wahnsinnig ablenkt, wenn auf beiden Bildschirm das gleiche läuft und ich dann im Zweifelsfall doch eher auf den gucke, der mir näher ist, also den ich in der Hand habe, um dann irgendwann festzustellen, dass es mir dann zu klein ist und ich doch wieder gerne das irgendwie ein bisschen größer sehen möchte und dann gucke ich wieder auf den Fernseher. Aber das ist so ein Grund, ja, so ein Konstruktionsproblem, was ich eher mit der Konsole habe als mit dem Spiel.
Ja, und ganz abschaffen kann man es auch nicht, weil die bestimmte Level eben mit dem Pusten oder es gibt eben dann auch so Touch-Elemente, dass du so Plattformen hin und her schiebst mit dem Finger. Deswegen kannst du es auch nicht komplett, wie zum Beispiel jetzt Donkey Kong Country oder so, kannst du ja dann komplett mit dem Gamepad weglegen und mit dem normalen Controller spielen. Das funktioniert ja hier auch nicht, weil dann halt wieder Elemente eingesetzt werden oder auch diese Zielkamera, man hat ja manchmal so eine Rübenkanone, in der man dann drin sitzt oder so ein.
Bei den Bohrenfahrten, genau.
Und da musst du das ja dann auch benutzen. Aber das geht mir auch so, dass mich das stört. Ich konzentriere mich zwar dann schon auf den Fernseher hauptsächlich, aber mich stört es auch, wenn dann irgendwie immer sowas aus dem Augenwinkel unten rumwackelt und sich bewegt. Deswegen glaube ich auch, dass es auf dem 3DS mir besser gefallen hätte, noch besser gefallen hätte. Ich hätte das gerne für beide Systeme gleichzeitig gehabt und ich hätte dann, glaube ich, auf dem 3DS bevorzugt, weil ich einfach die Optik des Spiels diesen 3D-Effekt auch so schön wahrnimmt und benutzt, auch spielerisch. Hätte dem 3DS glaube ich gut getan.
Ich kann mir das auch gut vorstellen da drauf und so ganz ausgeschlossen, dass es da noch drauf landen wird, ist es ja auch nicht.
Klar.
Also, ich drücke mal die Daumen. Aber es ist tatsächlich so. Ja, es ist. Ja, aber wie gesagt, es ist eher ein Konsolenproblem. Aber ich würde es wirklich auch gerne in diesem 3D, eines 3DS sehen. Mhm. Also dadurch bekommt es hat ja optisch diese Anmutung im Grunde auch so eines, wie soll ich sagen, so ein Schaukasten.
Genau. Wie heißen
so wie ich früher immer mir fällt jetzt nur so, auf den Bahnhöfen gab es früher diese Modelleisenbahnen, wo man so von allen Seiten in so einem großen Glaskasten, wo man von allen Seiten so reingucken konnte
genau
und
dann so
an einem
aus.
Teil halt in den Tunnel sehen konnte. Und so und so ungefähr funktioniert das ja auch, dass die Perspektive halt, je nachdem, wie du auf dem Bildschirm diesen Würfel drehst, sieht ja alles anders aus und du findest auf einmal die neuen Wege. Und
gehört ja wirklich zum Rätseln auch dazu. Manchmal erkennst du dann eben, dass da unten noch ein Rohr lang geht und das kommt dann da hinten raus und so, genau. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, wir müssen noch über das Trope sprechen. Also natürlich dieses klassische Männlein rettet Weiblein. Damit geht das Spiel erstmal los. Dass Toadette, also die weibliche Toad, entführt wird von so einer großen Elster. Und dann denkt man nur so, okay, also Nintendo, jetzt so langsam könntet ihr euch mal was anderes einfallen lassen, als das irgendwelche Damsel in Distress Geschichten zu erzählen. Und dann so nach einer halben Stunde, das müssen wir jetzt einfach auch erzählen, weil es überall auch in den Trailern und so schon zu sehen ist, musste ich dann doch sehr schmunzeln, weil als ich das gespielt hatte, hatte ich das nicht gewusst oder nicht damit gerechnet. Auf einmal dreht sich das Blatt nach dem ersten Kapitel und Toad wird entführt von dieser Elster und du spielst die Toadette mit ihren zwei rosa Zöpfchen und gehst dann wiederum auf die Rettungstour, um Toad zu retten, was ich sehr amüsant fand irgendwie.
Ja, ich habe mich auch wahnsinnig gefreut darüber. Es war ganz schön. Also es hat ja auch dann diese wunderbaren Klischees, dass dann auf einmal die also die Farbe der zwischen also der Ladebildschirme wird dann zu einem Rosa und sowas. Das ist ja natürlich auch total herrlich. Und nein, es ist und sie ist ja auch toll mit diesen Zöpfen. Also ja.
Es ist schon Nintendo-Klischees, aber zumindest hat es diese Selbstironie diesmal, dass man dann eben auch als
Toadette den Tod rettet. Ja, die hat Nintendo ja sehr häufig. Das ist ja das Schöne eigentlich auch. Also sie wissen ja auch im Grunde um ihren, also darum, was sie tun, und sie nehmen sich ja im Zweifelsfall auch nicht ernst in den ganzen Sachen. Und das ist ja auch was Nintendo sehr auszeichnet in sehr vielen Spielen, gerade was Mario angeht. Also ob es nun offensiver ist, wenn du Mario und Luigi-Spiele hast, wo im Grunde es nur noch um einen Slapstick, das ganze Hüpfen geht. Oder halt auch weniger ausgeprägt in anderen Spielen. Aber du weißt halt immer, dass im Grunde eine, dass sie eine Distanz zu haben, um die Albernheit, also letztlich, sie wissen um die Albernheit der Figuren.
Und es wird ja auch ganz selten noch irgendwie was erzählt. Also es wird einfach inzwischen auch schon so vorausgesetzt. Gell? Ja. Hier ist dein Level, los geht's.
Genau, da ist Bowser, er kommt an und entführt erstmal. Natürlich, und so muss es auch sein. Und ich glaube, man wäre doch auch irgendwie unglücklich, wenn es nicht so wäre. Stell dir vor, ein Mario-Spiel, in dem Peach nicht am Anfang entführt wird. Was wäre das? Das wäre doch...
Da wird halt irgendeine Sternenfee entführt oder sowas. Ja. Nee, die spielen die mit ihren eigenen Tropes inzwischen auch absolut. Aber ich fand es sehr amüsant, eben hier mit Toadette dann Toad zu retten, war ja ein sehr erfrischender Moment. Auf alle
Fälle. Super. Ich meine, es ändert natürlich nichts am Gameplay an sich, weil sie sich quasi genauso
bewegen. Beide nix. Ja.
Genau. Ja, wir haben ja doch noch einmal erwähnt, es geht ja nicht nur drum rumzulaufen, sondern man darf auch mit sind das jetzt Rüben? Ich weiß es nicht genau. Irgendwelchen weißen Bällen, die man aus der Erde
Rettiche,
darf man auch wählen.
Bayerische Radis sind das, genau.
Ja, irgendwie so weiße Zuckerrüben, Rettiche, irgendwie. Ja. Genau. Also eine kleine Waffe steht ihm dann doch zur Verfügung und vielleicht ist es auch deshalb erst ab 6 Jahren freigegeben.
Wahrscheinlich.
Das ist der einzige, dass die Kinder auf die Idee kommen, mit Rüben zu werfen. Das möchte ich hier zu Hause bitte auch nicht haben.
Don't try this at home, kids.
Genau.
Das Einzige, was mich dann an der Stelle gewundert hat, aber ist wirklich jetzt Jammern auf hohem Niveau, dass wenn dann schon Toadette und Toad drin ist, und es gibt ja dann auch noch andere Toads, die man so trifft, es gibt keinen Koop-Modus oder irgendwas. Also das hätte er durchaus noch sich gut vorstellen können, dass man da zu zweit irgendwie in dem Level rumläuft. Einer steuert halt die Kamera und beide müssen irgendwelche Schalter aktivieren, weil es gibt ja auch Rätsel, die man nur mit 2, 3, 4 Toads gleichzeitig schaffen kann. Von daher hat mich das sehr gewundert, dass es da keinen kooperativen Modus gab. Aber schlimm ist es jetzt auch nicht. Mich hat es wirklich nur gewundert, weil es zum Spiel irgendwie gepasst hätte.
Ja, ich schätze mal, da wird natürlich auch irgendwas, eine gewisse Abwägung gemacht worden sein. Wie viel Entwicklungsaufwand können wir jetzt in sowas stecken, von dem wir erstmal noch nicht genau wissen, wie das ankommen wird. Ja. Und ich sag mal, im Zweifelsfall wissen die Nintendo-Leute schon sehr gut, wenn sie jetzt weitermachen, wo die Schwachstellen liegen oder beziehungsweise wo man einfach verbessern kann. Und das ist natürlich eine Sache, bei der man das machen kann.
Genau, spätestens bei Captain Toad 2, ganz genau.
Gut. Ja, ich wär dafür. Das darf gerne kommen.
Ich hätte auch nichts dagegen. Nintendo hat jetzt ja bei Mario Kart 8 schon auch mit DLCs angefangen. Also Captain Toad könnte ich mir auch, würde ich auch begrüßen, da noch Levelpakete zu installieren. Wäre ich nicht abgeneigt, weil es macht einfach wahnsinnig Spaß, durch diese Welten dazu sich zu rätseln. Ja.
Und ich muss sagen, also ich war tatsächlich am Anfang ein bisschen skeptisch, beziehungsweise als ich die Idee gehört habe, weil ich habe natürlich diese Level in dem Mario-Spiel fand ich toll. Ich konnte mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie ein ganzes Spiel davon funktionieren würde. Also weil dafür schien es mir doch relativ variationsarm oder sowas. Und das ist es ja letztlich auch immer noch. Aber trotzdem sind die haben sie es geschafft, aus sehr wenig doch sehr, sehr viel zu machen.
Ja, und das, immer durch kleine Variationen dich auch immer bei der Stange zu halten. Dann hast du da ein neues Themensetting quasi, der Level, was dich dann wieder interessiert und dann doch wieder ein paar neue Elemente hinzugefügt. Absolut. Also ich konnte mir das auch nicht ganz vorstellen, dass es sich auch für ein ganzes Spiel trägt, aber die Beweisführung ist erbracht auf jeden Fall.
Genau.
Eins der besten Spiele im Januar bis jetzt auf jeden Fall.
Gut,
wir geben immer unsere obligatorische 120% Wertung. Das hat dieses Spiel allemal verdient. Bei uns gibt es mehr als 100%, 120%.
120% ist super, kann ich mich drauf einigen. Obwohl ich sonst Wertungen...
Ja, wir lehnen Wertungen ab und deswegen geben wir 120.
Genau.
Jedem Spiel.
Genau.
Dann verweise ich die Leute auf den Artikel noch bei dir, bei Angespielt von auf Spiegel Online. Und ansonsten findet man dich. Du bist nicht so Twitter unterwegs, gell? Kann ich die Leute gar nicht hinschicken.
Nee, da bin ich zu faul zu, muss ich zugeben. Außerdem muss ich nicht noch mehr Kanäle öffnen.
Wollte ich gerade sagen.
auf denen ich beschimpft werde. Das ist, ist auch so. Nee, ich bin da eher zurückhaltend, was diese Sachen angeht.
Na, dann hoffen wir trotzdem, dass wir dich bald mal wieder im Podcast hier begrüßen dürfen. Und nicht erst bei Captain Toad 2. Aber spätestens dann. Dann danke ich für den Besuch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Jo, tschüss.